Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Ich freue mich heute total auf das Gespräch. Das hat mindestens zwei Gründe. Der eine Grund ist, das ist die erste Startup-Folge, die ich dieses Jahr mache, wo ich mit einem jungen Unternehmen spreche. Natürlich nicht mit dem Unternehmen selbst, sondern in dem Fall einer der Co-Founderinnen. Und das zweite ist, ich kenne die Dame schon und zwar von den Trendence Awards, die ja im November stattgefunden haben in Berlin. Und da gab es die Sonderkategorie Female HR Excellence Award. Und sie ist eine der Preisträgerinnen. Sie hat da den dritten Platz gewonnen und jetzt wissen einige von euch schon, wer heute hier zu Gast ist. Es ist nämlich Carina Busch. Sie ist Co-Founderin und CMO bei Jetzpad. Herzlich willkommen, Carina. Ich freue mich, dass du da bist.
Ja, vielen Dank. Also ich freue mich auch, hier heute zu sein. Und ja, also es war wirklich aufregend. Also das letzte Q4 mit diesem Female HR Excellence Award, damit hätte ich nie gerechnet. Und ja, bin natürlich stellvertretend für unser Unternehmen und Christine, meiner Mitgründerin, da hingegangen. Und ja, habe sehr freudestrahlend diesen Award entgegengenommen.
Super, fand ich auch total klasse. Ich war ja mit in der Jury und habe von daher vorher auch alles lesen können und ihr wart auf meiner Liste da auch ganz hoch mit drin. Also ich habe das in dem Fall nur gelesen, in dieser Jury war ich nicht, aber ich kannte alle Cases und habe mich sehr gefreut, dass du da berücksichtigt wurdest. Aber soweit erstmal vielleicht zu den Awards. Jetzt erstmal dazu, wie ist es überhaupt zur Gründung von Jetzpad gekommen? Du hast Christine James schon angesprochen, deine Co-Founderin. Was hat dich zu dem Thema gebracht? Wie ist das gelaufen? Wie habt ihr euch kennengelernt? Wie ist Jetzpad eigentlich entstanden?
Ja, also man muss sagen, die Beziehung, die Christine und ich haben, ist wirklich ganz besonders, weil wir kennen uns schon sehr lang. Wir sind zusammen zur Schule gegangen.
Ach, cool. Und
wir sind auch tatsächlich sehr eng befreundet. Also ich war auch vorletztes Jahr beispielsweise ihre Trauzeugin. Und jetzt kann man natürlich sehr gut befreundet sein, aber es muss ja nicht bedeuten, dass man auch zusammen Unternehmen führen kann. Deswegen haben wir uns da hier auch im Vorhinein, ich sag mal, eine kleine Probezeit gegeben, aber wir haben eigentlich sehr schnell gemerkt, dass wir da wirklich auf demselben Stand sind und auch sehr gern zusammenarbeiten. Ja, und wie kam es eben zu Jetzpad? Also insgesamt muss man sagen, wir haben beide ja ein bisschen was Exotisches studiert. Wir haben beide unter anderem Japanologie studiert und haben dann halt eben dort auch studiert und gearbeitet. Und ich würde sagen, Japan ist ein bisschen vergleichbar mit Deutschland. Also es ist auch ein bürokratisches Land. Da ist auch die extreme Sprachbarriere vorhanden. Aber der Unterschied ist, dass halt eben das Service-Level generell beim Thema Dienstleistung, aber halt auch bei den japanischen Behörden wirklich ein ganz anderes ist als in Deutschland. Also dort haben wir jetzt gerade bei Einwanderungsthemen sozusagen sehr viel Unterstützung bekommen, zum einen von unseren Arbeitgebern, aber halt auch von den Behörden vor Ort, die sich da wirklich sehr viel Zeit genommen haben, um uns das alles so ganz langsam auch zu erklären. Und letztendlich, die Gründungsidee hatte dann die Christine, die war dann nämlich irgendwann wieder zurück in Deutschland, hat weiterhin hier bei einem japanischen Unternehmen gearbeitet und da hat sie halt gemerkt, als die ganzen japanischen Expats nach Deutschland kamen, oh, also hier fehlt irgendwie so eine Art holistischer Relocation-Ansatz, weil zum einen hat halt irgendwie die bestehende Relocation-Firma vielleicht mal den Papierkram bearbeitet und vielleicht noch kleinere Dienstleistungen, aber ganz viel musste sie auch als einzige japanischsprachige Mitarbeiterin da halt eben noch aushelfen in ihrer Freizeit. Und ja, dann kam natürlich noch das Thema Digitalisierung dazu. Also damals war es so, man musste unglaublich viel Papierkram ausfüllen und zur Ausländerbehörde tragen. Und ja, sie kommt halt eben aus der Prozessdigitalisierung und hat sich dann überlegt, okay, das kann man bestimmt auch irgendwie einfacher gestalten. Ja, und dann hat sie das quasi nebenberuflich gegründet und ein paar Jahre später dann gefragt, ob ich nicht Lust hätte einzusteigen. Und ja, dann haben wir uns so eine kleine gemeinsame Probezeit gegeben, weil wie gesagt, man kann befreundet sein, aber das bedeutet nicht, dass man auch gut zusammen arbeiten kann. Da haben wir schnell gemerkt, boah, also wir sind da wirklich, wir ergänzen uns in unseren Stärken und wir können da wirklich super zusammenarbeiten. Und dann haben wir ja den Sprung ins kalte Wasser gewagt.
Ich finde diese Founding-Story total schön. Ich höre oft hier Founding-Stories, die aus einer inhaltlichen Notwendigkeit entstehen. Das ist bei euch ja auch der Fall. Aber dass man vorher befreundet schon war, zusammen zur Schule gegangen ist, die Wege erstmal beruflich auseinandergegangen sind, man dann aber zusammengefunden hat, das ist schon relativ einzigartig. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, wie ihr euch inhaltlich aufteilt. Du scheinst ja für Marketing oder Product zuständig zu sein. Wie ist die Aufteilung bei euch genau? Was macht Christine, was machst du?
Ja, das ist zum Beispiel das Gute, dass wir natürlich nicht identisch sind in unseren Fähigkeiten, sondern wir ergänzen uns. Und Christine kommt aus ihrer beruflichen Expertise ja auch aus der Prozessdigitalisierung. Das heißt, sie ist da federführend eigentlich auch für unser digitales Produkt verantwortlich. Und dann ist es meistens so, natürlich aus dem Customer Service heraus gebe ich ihr dann quasi auch immer Input und Feedback. Aber sie kann das dann wirklich auch technisch sehr gut umsetzen. Und bei mir ist es dann halt eben so, ich habe eben auch lange im Produktmanagement und im Brandmanagement gearbeitet. Das heißt, bei mir liegen dann halt eher so die Marketingaktivitäten. Und beim Thema Sales würde ich sagen, wie es halt am Anfang ist als Gründer, das machen wir beide. Wobei man natürlich ja sagen muss, vielleicht bin ich da mehr die bisschen extrovertierte Person, die da vielleicht nochmal ein bisschen das mehr vorantreibt. Aber das liegt natürlich auch daran, dass wir unglaublich viel in der Digitalisierung an unseren Prozessen eben arbeiten und da Christine einfach die viel bessere Expertise hat und so teilen wir es ungefähr auf.
Hört sich nach einer coolen Aufteilung an. Habt ihr schon weitere Angestellte oder seid ihr im Moment noch so ein Zwei-Women-Unternehmen?
Genau, also wir sind ein Zwei-Women-Unternehmen momentan und das Thema Relocation ist ja auch was ja momentan noch sehr volatil ist. Also das heißt, wir erleben, dass zum Beispiel tatsächlich am Anfang des Jahres bisher immer sehr ruhig war und dann haben wir halt Spitzen Ende Q1, Q2, über den Sommer wird es wieder ruhig und dann nimmt es wieder Fahrt auf und rund um Weihnachten ist dann wieder nicht mehr so viel. Das heißt, wenn wir es wirklich nicht mehr schaffen, holen wir uns da Freelancer an Bord. Da haben wir da wirklich gute schon gefunden und arbeiten dann mit denen zusammen.
Alles klar, so dass ihr so ein bisschen eine atmende Organisation habt.
Ja, genau.
Ja, macht ja auch Sinn. Es ist ja ohnehin so, wenn es euch schon deutlich länger gäbe, hätte ich jetzt gesagt, naja, ihr habt wahrscheinlich schon Jahre erlebt wie 2020, 2021, wo so richtig die Post abging, weil natürlich da der demografische Wandel bei einer gut florierenden Wirtschaftslage natürlich ganz andere Bedürfnisse kreiert hat, als das im Moment der Fall ist, wo die Wirtschaft echt shaky ist. Noch höflich ausgedrückt und vielleicht die Unternehmen da erstmal andere Herausforderungen nach vorne priorisieren. Dennoch, glaube ich, kann man sagen, dass wenn man sich mal mittelfristig die Entwicklung anschaut, dann müsste eigentlich das, was ihr macht, so richtig, richtig Fahrt aufnehmen. Sobald die Wirtschaft wieder stabiler wird. Wie guckst du da drauf? Wie guckt ihr da drauf?
Ja, also natürlich, wenn man eigentlich mit der von der Bundesregierung geplanten Zahl von, ich glaube zuletzt waren es irgendwie 300.000 Fachkräfte pro Jahr, die man irgendwie aus dem Ausland rekrutieren muss, mit der rechnet, dann ist das natürlich ein enorm großer Markt, ja. Aber wenn man jetzt halt die Realität eben anschaut, ich habe es vorhin nochmal nachgeguckt, also das Thema Erwerbsmigration im Jahr 2023, da kamen halt rund 73.000 Personen nach Deutschland. Also wirklich die mit einer Arbeitserlaubnis. Da ist der Familiennachzug jetzt nicht einkalkuliert. Aber wenn man halt mal überlegt, dass das eigentlich ja 300.000, 400.000 Personen sein müssten, die eben diese Lücke schließen müssen, dann sind wir da wirklich noch sehr weit von entfernt.
Ja, das sehe ich auch so. Deswegen finde ich auch wirklich spannend, was ihr macht. Erzähl doch mal so ein bisschen, hier hören ja viele PersonalerInnen zu. Erstmal aus so einer Unternehmensperspektive. Wie könnt ihr Unternehmen helfen als Jetzt-Pad?
Ja, also ich glaube generell ist dieses Problem, dass oftmals kümmern sich ja die HR-Abteilungen darum. Manchmal liegt es schon auch in der Geschäftsführung. Also es kommt natürlich darauf an, wie groß das Unternehmen ist. Aber ich glaube, der Punkt ist, dass die meisten HR-Abteilungen nach wie vor eben dünn besetzt sind. Und die machen dann teilweise alles von Payroll bis Recruiting. Und das sind dann vielleicht Themen, wo man sich eingespielt hat. Aber jetzt kommen ja neue Themen hinzu. Also gerade diese ganzen mittelständischen Unternehmen, die ja unsere Wirtschaft auch ausmachen, die können sich jetzt nicht mehr wehren und sie müssen jetzt wirklich anfangen, aus Drittländern zu rekrutieren, weil sie auch in Europa nicht mehr genügend Personal finden. Und das sind neue Thematiken, die sehr komplex sind. Und auch zum Beispiel die IHK hat da auch ein großes Angebot, aber letztendlich ist es eben so, dass man dann ja doch nicht als Einzelperson im HR das alles schafft abzudecken, weil man muss sich erstmal Wissen aneignen und man muss unglaublich viel Papier ausfüllen. Und da setzen wir natürlich an. Also ich vergleiche das immer gern wie mit, weiß ich nicht, einem Steuerbüro. Oder man kann ja seine Steuererklärung auch selber machen, aber entweder man blickt da nicht gut durch oder man hat da einfach keine Lust drauf, weil am Ende ist es nicht so richtig wertstiftend. Und gerade im HR-Bereich gibt es ja noch 1000 andere Themen, die noch abgearbeitet werden müssen und die natürlich vielleicht im Zweifel natürlich auch viel mehr Spaß machen, als Papiere irgendwie auszufüllen. Ja, und hier unterstützen wir eben. Wir können es natürlich unter anderem schneller bearbeiten, weil wir es natürlich täglich machen und uns so die Expertise angesammelt haben. Aber zum anderen natürlich auch, weil wir viele Prozessschritte digitalisiert haben, weil eben meine Mitgründerin aus der Prozessdigitalisierung kommt und so halt eben diese Arbeit wirklich, also diese bürokratische Arbeit, die ja nicht wertstiftend ist, eben von den HR-Abteilungen wegnehmen können und die sich dann eigentlich auf die viel besseren Themen konzentrieren können, die dann vor allem im Nachgang kommen, wenn es um das Onboarding geht, wenn die Fachkraft dann da ist.
Ja, das kann ich gut verstehen. Kannst du ein Beispiel vielleicht mal geben für die Digitalisierung eines Prozessschritts in eurem Arbeitsumfeld?
Ja, also jetzt als Beispiel, wir versuchen eben die Person auf Unternehmensseite so gut wie möglich zu entlasten. Das heißt, wir arbeiten dann überwiegend speziell mit der Fachkraft zusammen und lassen uns dann vielleicht schon den Arbeitsvertrag geben, aus dem wir auch schon viel rausnehmen können. Und die Fachkraft bekommt dann eben einen Link zugeschickt, wo dann eben viele Fragen gestellt werden, die aber, ich sag mal, user-friendly gestaltet sind. Weil oftmals ist es so, zum Beispiel auf so einem Blatt für die Bundesagentur für Arbeit, was da ausgefüllt werden muss.
Kann mir schon vorstellen, wie die Sprache da ist.
Genau, du kennst es ja vielleicht vom Finanzamt. Ja, manchmal liest man das und man ist ja schon Native Speaker Deutsch und denkt sich so, was genau wollen die jetzt von mir? Was bedeutet das eigentlich, was da steht? Und Bürokratie in Deutschland ist vielleicht ja schon fast einzigartig. Das heißt, jemand, der dann irgendwie aus Indien kommt, versteht da halt dreimal nicht, was die da wollen. Und zusätzlich sind so viele Formulare tatsächlich auch nur auf Deutsch. Das heißt, wir haben quasi das user-friendly, diese Fragen, also die Antworten, die wir brauchen, haben wir user-friendly übersetzt, aber nicht nur sprachlich, sondern natürlich auch, wie nennt man das, inhaltlich, so dass wir quasi das in einem digitalen Fragebogen an die Fachkraft geben, die das dann eben ausfüllt. Und aus diesen Antworten generieren wir dann quasi die ganzen Dokumente, die dann eben für zum Beispiel den Visumsantrag benötigt werden.
Das heißt, ihr seid wie eine digitalisierte, verlängerte Werkbank für die HR-Abteilung in dem Themenfeld Expatriates halt reinzuholen ins Land.
Ja, genau, ja. Genau so ist es. Geht natürlich auch weiter, dass halt also Unternehmen, die sich jetzt wirklich überhaupt nicht auskennen und zum Beispiel vielleicht aus einem guten Willen jemanden gefunden haben und den auch toll finden, dass wir natürlich auch gucken, okay, erfüllt diese Fachkraft jetzt diese Voraussetzungen für den und den Aufenthaltstitel? Und dann ist es oftmals tatsächlich so, dass sie sagen können, ja, also wahrscheinlich ist die Person wirklich fachlich top qualifiziert und passt auch auf die Stelle. Aber dieses Einwanderungsgesetz bietet jetzt gerade keine Grundlage, dass wir diese Person auch wirklich rechtssicher nach Deutschland bringen können. Ach, weil sie dann zum Beispiel keinen Schulabschluss hat oder was auch immer.
Okay, ich schaue gerade auf eurer Webseite, da ist das ja auch so ein bisschen erklärt, was du gerade erzählst. Ich werde das in den Shownotes verlinken, die Jetzt-Pet-Webseite. Ich werde auch, wenn das okay ist, dein LinkedIn-Profil verlinken, falls Leute Fragen stellen wollen. Cut Through the Red Tape habt ihr geschrieben, da haben wir gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. Ne? Also das ganze der Abbau bürokratischer Hürden, so würde ich es mal beschreiben. Dann sozusagen Reduce HR Workload, haben wir auch gerade drüber gesprochen, durch Digitalisierung. Aber jetzt kommen zwei Punkte, die finde ich ganz spannend. Increase Employee Retention, also sicherstellen, dass die Mitarbeitendenbindung sozusagen stabiler ist. Und die Verbesserung des Employer Brandings, also auch die Ansprache neuer KandidatInnen. Vielleicht kannst du zu den beiden Themen auch nochmal was sagen.
Genau, also wir haben ja tatsächlich auch schon Individuen bei ihrer Reise nach Deutschland begleitet, die vielleicht zum Beispiel ein Relocation-Budget bekommen haben oder vielleicht auch nicht mal, die sich einfach so an uns gewandt haben. Das heißt, wir kennen so ein bisschen beide Seiten. Und das eine ist, das kann wirklich erstmal überfordernd sein, was die deutsche Bürokratie oder überhaupt der deutsche Einwanderungsprozess so möchte von den Personen. Und dazu kommen ja dann auch noch soziokulturelle Aspekte. Und wenn man das selber alles durchleiden muss als Einzelperson, weil sein Heimatland verlassen ist, ja unter Umständen auch nicht immer einfach, dann kann das halt eben schon dazu führen, dass neben den Punkten, dass zum Beispiel die Person alles falsch macht und deswegen viel zu spät anfängt und dann im Zweifel vielleicht sogar der Arbeitsvertrag aufgehoben wird, natürlich auch die Tatsache, dass das kein guter Start eben ist in Deutschland. Deswegen ist es natürlich viel besser, wenn die Person Unterstützung bekommt und sich ja durch diesen Prozess dann eben auch sicher fühlt und auch jemand hat, mit dem sie halt immer wieder sprechen kann. Und dann ist das andere, da haben wir ein gutes Beispiel von einem Kunden aus, das ist eine Radiologiepraxis aus Bayern gewesen und die haben mehrere Standorte. Und da ist es tatsächlich so, da haben wir dann eben angefangen, eine tunesische Fachkraft eben nach Deutschland zu begleiten. Und das hat dann alles so wunderbar geklappt, also sie hat sich durch den Prozess eben gut gefühlt. Natürlich das Team vor Ort spielt natürlich auch eine Riesenrolle, dass das dazu geführt hat, dass sie eben in Tunesien noch ehemalige Kolleginnen und Kollegen quasi dann für das Unternehmen hier oder für die Radiologiepraxis eben hier gewinnen konnte. Und das heißt, im Sinne von, ich würde mal sagen, Employer Branding hat es ja auch dann eigentlich eine tolle Auswirkung, wenn man zum einen eben diese eine Fachkraft begeistern kann und die Loyalität steigert, aber dann natürlich auch als Influencer sie agieren lässt, um halt weitere Mitarbeiter nach Deutschland zu bringen.
Das ist ein cooler Ansatz. War mir jetzt gar nicht so präsent, weil ich mit dem Thema nicht tagtäglich zu tun habe. Aber es ist ja so naheliegend. Gute Leute kennen in der Regel gute Leute. Und das gilt ja in dem Kontext eben auch. Ne? Genau. Ländergrenzen übergreifend. Okay. Das ist so ein bisschen die Unternehmensperspektive, die wir jetzt einmal beleuchtet haben. Du hast jetzt mehrfach schon auch über die Individuen, also über die KandidatInnen gesprochen, die ihr eben auch betreut. Und das finde ich ganz spannend. Vielleicht kommt das auch aus eurer Japan-Zeit. Ich spekuliere jetzt mal so rum. Ihr kennt so ein bisschen die Perspektive vielleicht auch andersrum. Das heißt, vielleicht seid ihr besonders gut auch da drin, KandidatInnen und Individuen abzuholen und Ängste abzubauen. Vielleicht kannst du dazu auch noch ein bisschen was erzählen.
Ja, definitiv. Also vielleicht vorweg, wir haben natürlich, also wir sind ja ein eigenfinanziertes Startup und natürlich haben wir am Anfang überlegt, wollen wir jetzt Funding reinholen und hatten schon das ein oder andere Gespräch. Aber letztendlich war es dann so, dass wir, das hat dann nicht schnell genug geklappt und wir haben dann auch gemerkt, ach, das nimmt jetzt auch irgendwie viel zu viel Zeit in Anspruch. Und dann haben wir auch wieder gedacht, na ja, am Ende ist es dann vielleicht auch alles immer sehr, sehr stark profitorientiert. Und man kann natürlich die Prozesse sehr effizient gestalten. Aber am Ende ist es halt immer noch ein menschenzentrierter Prozess. Das heißt, die Personen an sich sind ja Menschen mit wahren Ängsten und Sorgen. Und wir wissen ja natürlich aus eigener Erfahrung, wie das ist, wenn man eben sein Heimatland verlässt und dann für eine gewisse Zeit halt in einem anderen Land lebt, dort arbeitet, den Kulturschock mit allen Phasen durchlebt. Und deswegen ist es uns eigentlich auch wichtig, die Prozesse so effizient wie möglich zu gestalten, aber dabei halt eben diese Menschenzentrierung nicht außer Acht zu lassen. Das heißt, die Prozesse digital zu gestalten, soll uns eigentlich mehr Freiraum lassen, damit wir auch genug Zeit haben, wirklich mit den Personen zu sprechen. Und daher kommt es nämlich auch, dass wir manchmal auch mit den Kandidatinnen und Kandidaten dann auch mal Videocalls oder 1 Million E-Mails hin und her schreiben. Und man denkt sich halt, ja, das ist alles so einfach, was man da irgendwie beantworten kann. Aber in der Regel wollen die sich einfach nur mal absichern und wirklich dann nochmal die, wie sagt man da auf Deutsch, die Reassurance bekommen, dass hier alles wirklich in geordneten Bahnen läuft und sie sich aufgehoben fühlen.
Das finde ich,
der Schritt in so ein anderes Land ja mit so viel mehr verbunden ist.
Das finde ich einen ganz interessanten Aspekt, was du gerade sagst, weil ich glaube, wenn man euren USP beschreiben würde, es gibt ja durchaus auch andere Anbieter in dem Bereich.
Ja.
Aber so habe ich das bisher noch gar nicht gehört. Also, dass man wirklich sagt, es geht auch darum, Ängste abzubauen und ein bisschen Sicherheit zu schaffen. Und da wird dieses eben von dir ausgesprochene Employer Branding oder Employee Retention Argument natürlich nochmal deutlich stärker. Wenn ihr wirklich so eine Art eigentlicher Coach seid und ein bisschen Sicherheit vermittelt und sagt, macht dir mal keine Sorgen, wir haben das schon im Griff und das läuft alles auch in der richtigen Zeit ab, so wie du das vorstellst. Ich war jetzt selbst noch nie in der Situation, aber ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass dieses psychologische Element richtig, richtig viel ausmacht in so einem Prozess. Wie seid ihr jetzt gerade so aufgestellt, also oder anders gefragt für das Jahr 2025? Was sind so die großen Entwicklungsschritte, die ihr euch im Idealfall wünscht und vorstellt für jetzt, Pat?
Ja, also aktuell ist ja natürlich das Business sehr volatil. Also wir machen tatsächlich auch immer noch sehr viel selber und eben in Hochzeiten holen wir uns dann schon den ein oder anderen Freelancer noch dazu. Aber wir möchten natürlich schon gern auf ein Level kommen, wo wir dann zum Beispiel auch jemand mal fest anstellen, der sich dann auch gezielt um diese Visumsprozesse und die Visa-Cases kümmert, weil wir zum einen halt richtig die Digitalisierung vorantreiben wollen und natürlich auf der anderen Seite natürlich viel mehr in Marketing und Sales investieren möchten. Und das geht natürlich, wenn man ein Zwei-Mann-Zwei-Frau-Unternehmen ist, halt auch nur mit unserer eigenen Zeit und die ist natürlich begrenzt, solange wir eben hier noch alles abdecken. Ich weiß aber natürlich auch, die aktuelle Wirtschaftssituation ist, obwohl ja überall Fachkräfte gebraucht werden, ja einfach sehr unsicher und das sehen wir auch total in den Cases, die wir bekommen. Also es ist immer mal wieder ein Schwung und dann ist es mal wieder ein bisschen Flaute und ja, auch für uns als Gründerinnen ist es natürlich dann auch ein Auf und Ab. Ich glaube, wir sind an sich sehr resilient, aber ja, da macht man sich zwischendurch schon Sorgen und dann hat man wieder so Zeiten wie letztes Jahr Q4, wo wir echt gar nicht mehr wussten, wohin mit den ganzen Fällen.
Ja, vielleicht hängt sowas wie Q4 auch daran. Also ich bin ja schon lange in der HR-Branche tätig und das ist schon eine durchaus, wenn es Richtung Rekrutierung, Employer Branding und so weiter geht, dann ist das vierte Quartal nicht ganz unwichtig. Das zieht sich durch unsere Branche eigentlich so durch. Meine These ist, das liegt daran, dass dann die Unternehmen wissen, wie viel Budget noch da ist.
Ja, genau, das
dann
muss man
entsprechend
raus.
Investieren an der Stelle, ne? Genau. Ja, okay. Erstmal danke für diese Einblicke. Letzte Frage an der Stelle. Saatkorn hat ja den Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt und ich kann mir vorstellen, dass ihr da durchaus vieles mitbekommt, was euch inspiriert. Vielleicht hast du auch irgendwas, was dich gerade beschäftigt, was dich nachdenklich macht.
Ja, also tatsächlich, ich muss zugeben, früher war ich sehr politikverdrossen. Und natürlich, ich bin immer meinen Verpflichtungen nachgegangen, habe auch gewählt. Aber irgendwie hat mich das jetzt wirklich noch nie so beschäftigt wie seit unserer Gründung. Und natürlich auch jetzt zur aktuellen Zeit. Also ständig ist wirklich diese Migrationsdebatte im Vordergrund. Aber leider halt vor allem negativ behaftet, weil natürlich ganz viel über die Flüchtlingsmigration gesprochen wird, wenn wir ja natürlich auf die Fachkräfteeinwanderung eingehen. Und ja, also ich bin halt eben sehr gespannt, wohin es geht mit der nächsten Bundestagswahl. Und ich glaube, deswegen sind viele Unternehmen auch gerade sehr zurückhaltend mit ihren Investitionen, weil sie einfach nicht wissen, wo geht's jetzt hin. Und ich plane jetzt auf jeden Fall auch bis zur Bundestagswahl wirklich alle alle Wahlprogramme durchzulesen und insbesondere auf die Migrationspolitik mal zu schauen. Und da natürlich interessiert mich insbesondere die Fachkräftezuwanderung, weil in unseren Augen, also für die ganze Relocation-Industrie, das muss einfacher werden, wirklich unbürokratischer und ja, es muss auch alles schneller gehen.
Dem stimme ich absolut zu. Und es ist auch irre, du hast das im Vorgespräch eben auch so klar gesagt, dass unter dem ganzen Migrationsthema das Thema Erwerbsmigration zu verschwinden droht. Und das ist natürlich ein Drama, weil das Land, du hast es eingangs erwähnt, die Zahlen auch erwähnt, das Land Deutschland ist ziemlich stark abhängig davon, ne, qua demografischer Lage, die richtigen qualifizierten Talente ins Land zu holen und hier auch möglichst zu halten. Also von daher ein guter Hinweis, finde ich, Carina. Ich danke dir erstmal ganz herzlich, dass du dir Zeit für Saatkorn genommen hast. Ich wünsche dir und Christine ganz, ganz viel Spaß und Erfolg weiterhin mit JetzPad und ja, sag einfach mal bis bald.
Ja, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, vielleicht sehen wir uns ja bald wieder.
Würde mich freuen. Bis dahin. Ciao. So, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht und sie hat dir gefallen. Bevor ich jetzt hier rausgehe, noch ein kleiner Tipp für dich. Abonniere doch kostenlos meinen Saatkorn-Newsletter. Dann gibt es jeden Sonntag alle Podcasts, alle News, alle Artikel, alle Verlosungen, alles, was ich auf Saatkorn so mache, gratis in dein Mailpostfach und du hast bequem alles an einem Ort und verpasst nichts mehr. Das Ganze kostet, wie gesagt, nichts. Den Link zum Abo gibt's in den Shownotes. Würde mich freuen, wenn wir uns da wieder treffen. Ganz lieben Dank und bis bald. Ciao.